mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand.
Herzlich willkommen im Salon Holofernes. Ich habe für die heutige Folge mit Marina Hörmanns-Eder gesprochen. Marina Hörmanns-Eder ist Modedesignerin und ich freue mich wahnsinnig, dass wir sprechen konnten, weil ich den Beruf unheimlich faszinierend finde, aber so gut wie nichts darüber wusste bisher. Und ja, Marina Hörmanns-Eder ist eine wandelnde Masterclass. Sie ist Österreicherin, wohnt in Berlin, macht aber Mode, die international spektakulär über rote Teppiche hinübergetragen wird. Zum Beispiel von Rihanna, Taylor Swift, allen Kardashians, Nicki Minaj, Lady Gaga. Genau, also macht mal eine Bildersuche, dann findet ihr ziemlich spektakuläre Kreationen von Marina Hörmanns-Eder an ziemlich spektakulären Leuten. Ihre Mode ist teilweise nah dran an der gerade noch tragbaren Kunst, siehe Gaga und Minaj. Sie ist aber teilweise auch sehr tragbar. Und wenn ich mir von ihr eine Show angucke, dann will ich jedes dritte Teil dann doch auch gerne selber haben. Die spektakuläreren, kunstmäßigeren Sachen sind, und das wird sie euch gleich selber nochmal erklären, beeinflusst von dem glamourösen Handwerk der Orthopädie-Technik. Aber dazu jetzt mehr von Marina Hörmanns-Eder.
Hi, ich freue mich voll, dass du mitmachst.
Hallo, ich freue mich, dass du da bist bei uns.
Total schön.
Ja, weil ich ja in dem Podcast immer versuche, hauptsächlich sozusagen mit Leuten zu sprechen, deren Arbeit ich total faszinierend finde, die ich aber eigentlich nicht verstehe. Also ich möchte am liebsten Gäste haben, die möglichst weit weg von dem sind, was ich mache, aber auch Kunst machen, ne? Damit man was rausfindet sozusagen übers Kunstmachen an sich. Das ist der Masterplan dahinter. Und deinen Beruf finde ich total spannend und ich gucke mit meinen Kindern Next in Fashion und ne, also so, ich interessiere mich total dafür. Aber ich kann es selber nicht, überhaupt nicht und bin sehr beeindruckbar. Und
also alles, was du wissen willst, ich werde dir alle Geheimnisse offenlegen, dieser wunderbaren Welt des Modedesigns.
Toll, super. Was ich gedacht habe, was wir als erstes machen könnten, weil das immer relativ schön den Leuten erstmal den Beruf erklärt, wie der funktioniert, ist, wenn du mir einmal sagen könntest, was du denkst, wie viele Berufe in einem dein Beruf ist.
Wow, das ist eine gute Frage. Ich müsste tatsächlich mal zählen, aber ich denke, die Liste ist lang. Mhm. Also wahrscheinlich an allererster Stelle steht neben dem Kreativen und dem Modedesign und dem Zeichner, dem Illustrator, dem Schneider, dem Modellisten, dem Drapierer, dem Orthopäden bei mir, dem Techniker, dem Stoff, wie soll ich sagen, Textil, ist das ein Wissenschaftler? Nein, Textil.
Doch, bestimmt,
ja,
oder? Textilforscherin.
Aber vor allem auch, wenn ich mir meinen gesamten Tagesplan anschaue, dann auch Feuerwehrfrau.
Ja, klar.
Weil man also die ganze Zeit Feuer löscht und immer alles unter Kontrolle hat. Wir haben auf jeden Fall also viele, viele Berufe aus dem Handwerklichen, aus dem ganzen kreativen Bereich. Aber dadurch, dass ich ja auch ein Team habe und das Ganze nicht nur, unter Anführungszeichen nur, aber jetzt Modedesign ist einfach ein Unternehmen geworden. Also mit dem Lizenzgeschäft, was wir machen, auch mit den ganzen Shows, die wir organisieren, ist einfach wahnsinnig viel Management auch.
Ja,
also
klar.
Organisation, Personalführung, Management. Also ich weiß nicht, welcher Beruf wahrscheinlich da nicht irgendwie drinnen ist, weil auch gerade bei der Show, jetzt haben wir zum Beispiel bei unserer letzten Show hatten wir, glaube ich, 1500 Pflanzen, die am Catwalk Deko waren, weil ich wollte unbedingt so eine Art Märchenwald, aber auch so Pflanzen, weil ich liebe Pflanzen. Vor allem momentan bin ich ganz freaky auf alle möglichen exotischen Pflanzen. Und da war ich auch Floristin dann in der Nacht, weil ich habe dann alles arrangiert und Landschaftsgestalterin. Ich glaube, es gibt wenige Berufe, die wahrscheinlich ich nicht gemacht habe in den letzten 5 Jahren.
Wow. Und hast du das Gefühl, die kommen alle gleichzeitig vor? Oder hast du, also wenn man jetzt ein Jahr von einer Modedesignerin nimmt, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen Sendung mit der Maus machen, für die Leute sozusagen, wie der Beruf funktioniert, passiert das alles immer gleichzeitig? Oder hast du Phasen, wo zum Beispiel nur künstlerisch gearbeitet wird?
Also es ist, ich mache das Jahr meistens fest auf den 2 Fashion Shows. Also Fashion Week gerade in Berlin ist immer Jänner und Juli. Das heißt, da sind wir hauptsächlich Event Manager. Da sind wir also Event Manager und Funktionäre, damit das alles glatt läuft. Und davor ist dann quasi das ganze Schneidern, das Machen, das Realisieren der Kleidung und der Modeteile. Und auch natürlich die Planung von dem ganzen Event. Und da davor nochmal echt, muss ich sagen, haben wir wahrscheinlich 1 Monat nur Kreation. Also da wird dann hier herumprobiert, da schmeiße ich mal einfach Worte irgendwie in den Ring bei uns und dann kriegen unsere Praktikanten irgendwelche Inspirationsbilder, Materialien, Worte, wo ich einfach sage, probier das mal aus, mach da mal ein paar Kügelchen, mach da mal eine Stickerei, tu das einfach mal, mach tausende kleine Fransen in den Stoff rein, dann roll's ein, dann form's zur Blume, dann mach's wieder runter, dann mach's wieder anders. Also das ist dann wirklich so ein Monat, wo wir nur verschiedene Sachen ausprobieren. Dann nehme ich mir meinen Pantone-Block, wo irgendwie zigtausende Farben drinnen sind. Da überlege ich, dann lege ich mir alle Farben raus. Da mache ich die Farbwelt und entscheide, welche Farbkombination einfach die Kollektion haben wird. Dann kriegen wir aus Paris von der Stoffmesse hunderte Stoffmuster, also das sind ja wirklich so A4-Laschen an Stoffen, die es dann irgendwie mit fetten Farbkarten gibt und da wird erstmal durchgewühlt, was irgendwie Trend ist, was passt, was mir gefällt.
Kriegt ihr die auf Anfrage?
Ja, also wir fahren immer nach Paris zu einer Messe, das ist riesengroß, also das ist wirklich so ein, das sind hallenweise nur Stoffe, Stofflieferanten und ich muss sagen, man ist aber auch nach 3 Tagen fertig. Ja. Also bist du geschlaucht. Ich habe jetzt mittlerweile gesagt, ich mache nur noch 1 Tag. Team fahrt 2 Tage. Ich mache das irgendwie 1 Tag, weil ich auch so ein bisschen zu unseren Lieferanten gehen möchte, Hallo sagen, ein bisschen auch da plaudern. Und also vor allem ist man in der Messe, man hat nicht viel Luft und da muss man sich aber in dem Moment, hat man ein paar Minuten in Wahrheit auf jedem Stand und muss auch entscheiden, welche Stoffe möchten wir ein Muster haben.
Und dann sagt man, also man steht dann ein paar Minuten sozusagen.
Ein paar
und
Minuten
sagt,
vor diesem das, Regal, das, genau. Das dann nimmst das. Du dir diese Laschen, ziehst, also da siehst du wirklich wie in einem begehbaren Kleiderschrank, nur so A4-Laschen an Stoffen und dann musst du sie zack, 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 alle rausnehmen, dann hast du so einen Stoß in der Hand, wird alles abgescannt und kriegst du dann per Post geschickt.
Ja.
Und da kommt man natürlich dann drauf, wenn man das alles bekommt, denkt man sich, was habe ich mir dabei gedacht? Oder hei, da. Und dann wird alles wieder aussortiert und dann werden so 20 Stoffe circa pro Kollektion ausgesucht, dann nochmal gefärbt, damit sie die Farbe haben, die wir in der Kollektion haben wollen. Das dauert dann auch wieder irgendwie 6 Wochen. Aber für mich ist es so das Allerwichtigste.
Die Proben, die suchst du nach Textur und nach, also noch nicht mal nach Farbe,
genau.
Sondern wirklich
manchmal
nach.
Manchmal gibt's schon die richtigen, also mit Farbe, aber viele werden noch bedruckt oder gefärbt oder nochmal leichter, schwerer gemacht. Also da kann man eigentlich noch sehr, sehr viel dran ändern. Und das Wichtigste, dass ich überhaupt bereit bin für diesen Prozess, also da überhaupt eine neue Beziehung einzugehen zu einer Kollektion, ist auch der Abschluss der alten Beziehung. Also es ist ganz wichtig, dass ich nach der Fashion Week auch irgendwie so einen Monat was anderes mache. Dass ich einen Monat lang nicht, wenn ich mich jetzt eine Woche nach der Fashion Show hinsetzen würde und vor ein weißes Blatt Papier und so, jetzt mache ich neue Kollektionen, das wird gar nicht gehen. Also meistens ist es mal so 1-2 Wochen auch Urlaub, damit alle ein bisschen runterkommen können und damit wir irgendwie auch im Geist wieder frei werden.
Was machst du dann um? Also hast du sozusagen ein Arsenal von Sachen, die richtig schnell dich, weißt du, so wie die Ingwerscheiben beim Sushi.
Ja, ich glaube, bei mir ist echt so dieses Hundewiese gehen mit dem Hund. Das ist, brauche ich gar nicht so geballtes Urlaub, sondern das ist dieses tagtägliche, diese eine Hundewiese, wo man immer hingeht, weil da ist man wirklich für diese, weiß ich nicht, halbe Stunde, die man dort ist, ist man nicht mehr als die Mama von Peanut.
Ja.
Da wird nicht über Mode geredet, da geht's nur um die Hunde. Man kennt die Besitzer natürlich auch nicht beim Namen, aber man kennt alle Hunde beim Namen. Man weiß nur, das ist das Frauchen oder das Herrchen vom Waldi, vom Bello, von Peanut und den ganzen Wauzis auf der Hundewiese. Und das ist für mich so ein bisschen Selbsthilfegruppe auch und auch so eine Entgiftung.
Das glaube ich total.
Des ganzen Tages, weil niemand mich über Mode was fragt oder niemand irgendwas toll findet, irgendwie was ich mache, aber das kennst du wahrscheinlich,
ja,
oder? Was ist zum Beispiel bei dir etwas, wo du sagst, Oh, das ist mein Zen.
Also ehrlich gesagt, ich habe ja jetzt auch einen Hund seit 10 Tagen.
Oh.
Und vielleicht habe ich ihn mir unter anderem deswegen so gewünscht, weil ich habe mir den seit 6 Jahren gewünscht.
Möchtest
auch
in unsere Shapes-Hilfegruppe?
Ja, ich möchte einfach auch. Nee, aber tatsächlich glaube ich, also weil bei mir ist es Spazieren, Gehen und Natur und Wald. Ja. Also so, ne, wenn ich drei Tage im Wald bin, dann ist es für mich sozusagen der Gegenwert von 3 Wochen am Meer.
Ja.
Oder so.
Ja, ich bin mir auch so.
Und ich glaube, so ein Hund, also es hat ja immer einen Grund, wenn man so eine wahnsinnige Sehnsucht hat. Und ein Teil davon ist bestimmt das, ne? Dass es was ist, was einen so gründlich rausholt.
Ja.
Also man muss ja fokussiert
und
darauf sein.
Man muss
sein.
Ja auch raus. Man kann ja jetzt nicht drin bleiben mit dem Hund.
Ja, genau. Also bin ich mal gespannt. Das ist natürlich eine hohe Hypothek für meine arme kleine Lupita, die erst 10 Wochen alt ist.
So
aber
süß.
Ja, ich bin sehr, sehr froh. Wir können ja vielleicht gerade erklären, dass das, was da schnarcht, falls man es hört.
Ja, das ist die kleine Peanut.
Wahrscheinlich hört man es gar nicht, schätze ich. Aber wenn man es hört, das ist kein Baustellengeräusch.
Genau, das ist meine alte, süße Zwergpinscher-Dame, die sich in ihrem Körbchen sehr gut gehen lässt immer und hier immer im Büro herumschnarcht.
Toll. Es gibt nichts Gemütlicheres als einen schnarchenden Hund.
Er hat auch was Beruhigendes.
Ja. Aber das heißt, diese Arbeit an der Kreation macht wie viel von deinem Jahr aus?
Also für die Kollektionen würde ich jetzt mal sagen, ja, das ist auch so schwer. Ich würde jetzt mal sagen, so wirklich aktiv und so, dass ich das machen will, so wahrscheinlich 3 Monate im Jahr. Aber
für eine Kollektion.
Für beide, weil da, wo ich so wirklich nur das mache. Aber dann ist natürlich bis zur Show und ich meine, mein Team kennt mich, leider habe ich die leidige Eigenschaft, für viele leidig, einen Tag vor der Show halt immer noch zu sagen, ich hätte gern das oder das. Und das ist witzig, weil ich weiß auch, wer sonst so war. Ich habe ja mein Praktikum bei Alexander McQueen gemacht in London und der hat einmal vor einer Show, ich glaube, das war 3 oder 4 Stunden vor der Show, da gab es das Abschlusskleid, war ein Hochzeitskleid, gemacht aus wirklich tausenden weißen Federn.
Boah.
Das war so ein riesengroßes Kleid und er kam so 2, 3 Stunden vor der Show, kam er drauf, das Kleid muss schwarz sein.
Was?
Er wollte dieses komplette Kleid schwarz haben.
Ja.
Und dann haben 50 Leute, also alle, die Backstage da irgendwie was zu tun haben, haben mit Edding, mit Wimperndusche, mit Filzstiften, mit Spraydosen, mit allem, was man Schwarzes bekommen hat, haben sie dieses Kleid schwarz gemacht und dieses Kleid ist danach schwarz auf dem Laufsteg.
Alle Federn einzeln, weil das ist ja
na, wirklich so
muss ja von allen Seiten.
Ah, ja. Alles.
Mit Mascara.
Und das wird halt dann auch echt gemacht. Ja. Und bei mir ist es halt auch so, dass ich dann gehe ich irgendwie durch oder ich sehe irgendwas oder ein Bild und denke mir so, könnt ihr das vielleicht doch nochmal anders? Und tatsächlich sind das meistens die Teile, die zu Lieblingsteilen werden oder irgendwie auch echt dem Ganzen nochmal so diesen Schliff gegeben haben. Ich weiß nicht warum, aber das ist auch ein bisschen so wie bei Mathe-Schularbeit. Ja. Ich sage immer so, unter Druck entstehen Diamanten. Und so ist es auch bei uns bei der Kollektion.
Naja, und auch, denke ich, weil du so, also Sachen, die so schnell passieren in der Kreativität, die müssen ja sozusagen spinal verschaltet sein. Also da
genau.
Hast du ja reines
genau.
Bauchgefühl.
Ja, da kannst du nicht lange überlegen.
Kannst du nicht denken.
Sagen, wir haben noch 24 Stunden, macht's.
Genau, sondern du weißt, und das ist das Gleiche mit den Stoffproben, denke ich. Ne? Mhm. Wenn du weißt, du hast 5 Minuten und du sagst irgendwie das und das, dann hast
total.
Du wahrscheinlich eine erstaunlich hohe Trefferquote. Anders als wenn du eine Stunde an dem Stand stehen
ja,
könntest.
Ja, anders geht's gar nicht. Ja.
Und grübeln würdest
ja.
Und irgendwie sagen.
Ich glaube, wenn ich anfange nachzudenken, habe ich verloren. Das
ja.
Ist bei mir, bei den Kreationen sowieso. Ich muss es entweder lieben und sofort wissen, okay, zack, das ist es, oder ich brauche gar nicht anfangen, weil dann liege ich dann irgendwie zu Hause im Bett und denke mir, ist das vielleicht wirklich oder so. Ich mache keine Halblösungen, sondern wirklich nur, wenn es geil ist. Und wenn ich
ja.
In dem Moment merke, okay, wow, das ist es. Und manchmal habe ich halt diese Eingebungen, dass ich wirklich im letzten Moment noch sage, bitte anders. Deswegen zurück zu deiner Frage, ist das eigentlich immer da?
Ja, klar.
Immer ein Prozess. Und wenn die Shows dann vorbei sind, haben wir natürlich auch den Online-Shop, wo wir ganz andere Dinge machen als bei der Show, was natürlich auch nochmal schwieriger ist.
Tragbarer,
in der, genau.
Eher so.
Genau,
ne?
Das
ja,
muss halt
klar.
Passen, das muss gefallen. Weil bei der Show kann ich sagen, okay Leute, wenn es euch nicht gefällt, aber es ist meine Inspiration, es ist eine Show.
Ja.
Es sind nur Showpieces, die muss keiner kaufen, die muss keiner...
Ist das so getrennt? Das finde ich nämlich immer
ja.
Total spannend,
ja,
wie stark
schon.
Das getrennt ist.
Wobei ja, bei mir schon, weil diese Gratwanderung so riesengroß ist, beziehungsweise so schwierig auch. Wir haben ja diese krassen Showteile, die aus Leder geformt mit orthopädischem harten Leder und nochmal handwerkliche Lederstraps und Schnallen und da kann man nicht sitzen, man kann sich nicht gut bewegen. Das sind also wirklich einfach Showteile, Elemente, genauso wie Kunstwerke. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt auch so Bestseller im Verkauf und sowas, ist halt jetzt zum Beispiel ein Pullover mit dem Logo drauf.
Ja.
Das ist so, geht immer, funktioniert immer. Und wenn ich jetzt nur Pullover auf der Show zeigen würde, wäre es ja langweilig, dann wäre es keine Show mehr. Deswegen versuche ich immer so ein paar so tragbare Sachen auch schon auch bei der Kollektion in der Show zu zeigen, aber da bin ich halt einfach so, ich denke mir, eine Fashion-Show ist eine Fashion-Show.
Ja.
Das ist keine Verkaufsmesse. Das ist, das muss Bock machen, da muss man sich, boah, und Elemente und Details und oh, und da ist noch das dazu, boah, würde ich eigentlich nie so anziehen, aber in diesem Rampenlicht und mit den Pflanzen im Hintergrund und an dem Model und mit den Schuhen und mit dem Make-up, was auch total drüber ist, sieht das irgendwie alles total rund aus.
Ah ja, klar.
Aber möchte jetzt nicht irgendwie die 148.000. schöne Bluse mit schöner Hose über den Laufsteg schicken.
Ja. Das ist lustig, weil das, ja, das habe ich mich immer gefragt, ob das so klar getrennt ist, ne, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt wirklich für den Moment und eigentlich stattet man, ist ja dann fast so, als würde man irgendwie eine Show ausstatten oder, ja, ne,
so sehe ich das auch. So. Also, das ist auch wirklich das Konzept, dass wir Showteile machen und es gibt mir auch die Freiheit, nicht einen Augenblick drüber nachzudenken, wird das jemand kaufen?
Ja, klar.
Natürlich nicht, wenn das jetzt irgendwie ein Teil ist, auch was mit der Hand, kilometerlange Tüllstreifen irgendwie zusammengenäht, das kannst du gar nicht bezahlen. Mhm. Aber das ist, da denke ich mir wirklich, ich habe auch in der ersten Kollektion gesagt, ich lasse mich dorthin treiben, wo meine Kreativität mich hinführt.
Ja.
Und ich möchte mich nicht von Kommerz oder Trends oder auch einfach Kundenverhalten da einengen lassen. Weil sonst, wie gesagt, würde ich ja nur normale Sachen zeigen und das würde am Ende auch niemanden interessieren.
Ja, klar.
Deswegen, Show ist Show und das ist ja dann auch super für Shootings, für Fashion-Shootings, für Stars, zum Ausstatten, Bühnenoutfits.
Genau, also ich meine, Rihanna findet es dann, wenn sie sowas sieht, halt schon wearable, wenn sie denkt, okay, also kann mich jemand...
Die kann tragen, genau.
Kann mich jemand auf die Bühne schieben, dann kriege ich das hin.
Genau, und das ist jetzt auch so wieder so ein Effekt auf der Bühne.
Klar.
Ja? Oder bei Shootings. Und wie gesagt, da gibt's zu viele, die gute, schöne, andere Kleidung machen.
Ja, aber musst du dann diese, also ist das der gleiche Vorgang, die gleiche Zeit? Wir erklären das, den Gesichtsausdruck, der Audio sich nicht so schön überträgt. Der Hund hat gepupst.
Deswegen stinkt's jetzt.
Ja, aber weißt du, musst du das gleichzeitig?
Auf den Mond zu zeigen, sonst glaubst du auch noch am Ende, ich bin das.
Ja, eben, Podcast, der Hund war's. Ich, eindeutig, ich kann, nach 10 Tagen mit Welpen kann ich schon Hundepups von Menschenpups zuverlässig unterscheiden. Nee, aber machst du das gleichzeitig?
Ja, es passiert gleichzeitig. Weil natürlich erstens auch bei den Showkollektionen sind ein paar tragbare Sachen dabei, da zeigen wir auch mal Hoodies oder sowas.
Ich fand das nämlich auch, also das wollte ich dich auch noch fragen, weil ich das so faszinierend fein abgestimmt fand, dass da eben Sachen dabei sind, wo völlig klar ist, dass die halt eben Rihanna und FKA Twix tragen können vielleicht, weil die beruflich dafür geeignet sind. So, ne? Und dann gibt's aber Sachen schon bei jeder Show, wo ich denke, ach, das würde ich tragen und das würde ich tragen und das würde ich tragen, vielleicht nur auf der Bühne, aber so.
Aber das ist auch, das
aber
ist
die Sachen passen so gut zusammen.
Der Anspruch, weil ich manchmal schon auch denke, auch wenn es vielleicht nicht wahnsinnig dann in den Verkauf geht, weil es dafür auch wieder ein bisschen zu speziell ist aufgrund des Stoffs oder sowas, ich will schon auch zeigen, dass ich Damen bekleiden kann, weil das irgendwie mein Beruf ist.
Ja, okay.
Und nicht nur
Kunst.
Effekthascherei kann und Kunst, sondern dass man mir auch quasi abnimmt, dass ich dieses Handwerk des Kleiders, Bekleiders, Schneiders einfach auch beherrsche und das irgendwie kombiniere. Aber auch das geht Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, es geht irgendwie natürlich, auch wenn die Dinge so unterschiedlich sind.
Ja.
Es fügt sich irgendwie in ein Bild bei den Shows.
Wahrscheinlich auch durch die Materialauswahl dann, ne? Oder durch die Farben und so. Also weil ich fand es extrem stimmig und habe mich, also es ist mir richtig aufgefallen, dass ich dachte, okay, da gibt's Sachen. Es gibt ja Röcke, die heißen Vase, also Vase.
Ja.
Und die sind ja wirklich, also da wird im Prinzip die Frau oben reingesteckt oder halt so, ne?
Dazu gemacht, also, zack, kann sie nicht mehr bewegen.
Reingepresst, reingenäht und die geben ja wirklich überhaupt nicht nach. Also es ist einfach ein Kunstwerk mit einer Frau drin und die versucht, das würdevoll durch die Gegend zu tragen. Und dazwischen sind Sachen, die...
Ja, aber stimmt, das ist wahrscheinlich auch die Farbe, wie du sagst. Das ist irgendwie das Material und die Farbe machen es dann aus, dass es zu einem wird und in einer Kollektion. Und oft kombinieren wir es auch. Also so eine Ledervase, wo dann irgendwie ein Cropped Hoodie dabei ist und angezogen ist, den Hoodie würde man mit einer Jeans auch tragen, aber mit der Ledervase sieht es halt irgendwie dann so nach so einem Look aus.
Ja, voll, klar. Und die Sachen für den Online-Shop, also die halt so, ne, ready-to-wear sozusagen sind, die entstehen auch parallel? Also haben die was damit zu tun? Weißt du, ist es sozusagen wie so eine Art Übersetzung in die Alltagstauglichkeit von der Idee der eigentlichen Kollektion? Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ein bisschen ja. Es werden auf jeden Fall immer von der Kollektion auch Teile in die Produktion mit reingenommen, die wir dann natürlich ein bisschen verändern oder was. Weil es ist klar, also einem Model passt am Ende irgendwie alles. Wenn die perfekte Schuhe, perfekt geschminkt, perfekte Haare, das sieht dann irgendwie immer gut aus. Und wir... Also wir probieren ja ganz viel auch bei uns im Team einfach durch. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich für eine Frau dann was anderes, weil ich bin nicht jeden Tag so wie die Models irgendwie aufgebrezelt. Und das muss aber trotzdem angenehm sein, wenn man da auch irgendwie eine Jeans dazu anhat oder was auch immer. Und das wird dann schon nochmal verändert, dass man irgendwo einen Schlitz macht, dass ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit oder alles Mögliche. Also das ist auch ein Prozess, dass wir die tragbaren Sachen machen. Das passt zwar auch oft zur Kollektion, aber... Da bin ich ähnlich wie bei den Showpieces. Bei den Showpieces sage ich, ich mache, worauf ich Bock habe. Ich mache, was mich inspiriert. Und gleichzeitig auch bei den Teilen aus dem Online-Shop. Auch da sage ich, ich mache das, was ich gern kaufen würde.
Okay.
Unabhängig, ob es jetzt irgendwo reinpasst. Und dann kann es sein, dass da nochmal 3 Neon-Pullis dazu reinkommen, die vielleicht nichts mit dem Rest zu tun haben beim Shop. Aber wenn ich in dem Moment irgendwie sage, ach, ich mag das gern und das ist natürlich auch Trend, auch ich bin da von Trends geleitet.
Die finde ich ja toll.
Ja, die sind süß, gell? Also das ist, und das muss dann nicht unbedingt was mit dem Online-Shop zu tun haben, aber irgendwie passt es da ja dann auch, ja? Also so wie... dieses ich bin mein Chaos, was ich, weil irgendwie passt dann doch am Ende, weil es eine Sprache spricht und auch gar keine Schnalle drauf ist.
Ja,
das
klar.
Ist das, was ich manchmal auch so toll finde, dass unsere Produkte es auch geschafft haben, ohne Schnalle ein Statement zu setzen.
Genau. Das können wir vielleicht dann doch mal ganz kurz erklären den Zuhörern, weil ich dich ja im Intro schon erklärt habe, aber diese Geschichte mit den Schnallen.
Ich habe ja meine allererste Kollektion auf der Mode-Uni, also da macht man immer so eine Abschlusskollektion aus 8 Looks, damit du bewertet wirst und damit du auch irgendwie die Uni quasi schaffst. Und da habe ich ein orthopädisches Korsett aus dem 18. Jahrhundert oder so gefunden, ein Foto, und habe gesagt, okay, das will ich nachbauen. Das möchte ich jetzt unbedingt machen. Und das war irgendwie aus Holz, Metall und Leder gefertigt. Und die ersten 2 Materialien waren einfach schlichtweg irgendwie nicht möglich oder da hätte ich zu viel erlernen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das aus Leder. Und meine Modeschule war cool, weil die haben gesagt, ihr könnt machen, was immer ihr wollt, aber was wir euch nicht beibringen können, müsst ihr euch selber beibringen. Und da bin ich dann wirklich ein paar Wochen in einem so einem Leder-Hobby-Shop und bei einem Orthopädietechniker und Sattler gesessen hier in Berlin und habe mir wirklich jeden Schritt der Lederverarbeitung, der Kantenverarbeitung beibringen lassen. Boah. Das ganze Werkzeug, also ich habe damals nicht das ganze Werkzeug kaufen können auf einmal und bin da halt auch wirklich in diesem Hardrocker-Motorrad-Shop gesessen am Boden und habe da mit der Spindelpresse die Nieten zugemacht, weil ich durfte das halt da umsonst machen und habe da irgendwie meine Diplomkollektion zusammengeschustert am Boden, umringt von richtigen Pfundskerlen quasi und fand das irgendwie immer ganz, ganz witzig und die glaube ich auch. Und so kam es, dass also das logischste und mögliche Verschlussobjekt von diesen Ledercorsagen, die eigentlich wie so 2 Hartschalen sind, vorne und hinten, war einfach die Lederschnalle. Weil so wie wenn du eine Verletzung hast und so eine Schiene, ist es ja ganz oft so, dass du einfach zum Festzurren
musst, ja, genau.
Genau, hast du eben entweder den Klett oder eben die Schnalle.
Ja.
Und da war einfach die Schnalle auf jedem Teil drauf, automatisch und ohne drüber. Also ich habe das nicht geplant, war das überall drauf und so habe ich das ab Kollektion 1, weil mich das Handwerk so fasziniert hat, habe ich Leder gemacht. Leder ist gleich Verschluss, Schnalle, klar.
Ja.
Und da waren halt einfach überall Schnallen. Das habe ich relativ natürlich gemacht, aber dann irgendwann auch verstanden, okay, das ist irgendwie jetzt mein Wiedererkennungsmerkmal.
Ja.
Das müssen wir jetzt komplett ausschlachten und haben das dann die Schnalle gestrickt, geprintet, gestickt. Also ich glaube, in Muster gelegt, also wirklich, es gibt mit Glitzer wenig, was wir nicht gemacht haben, irgendwie mit der Schnalle.
Ein riesiger Gürtel, der eigentlich eine komplette Schnalle ist.
Ganz genau, den auch, also wirklich überall Schnalle. Und jetzt ist es echt so, dass viele, die irgendwo eine Schnalle sehen, egal auf welchem Schuh auf dieser Welt oder sonst was, sagen, ah, da habe ich total an die Marina gedacht.
Und das, was dann halt in einer Koop mit Nike zum Beispiel genau, auch total funktioniert.
Genau,
ne?
Weil, genau. Sowas funktioniert dann wirklich eben in den Kooperationen so wahnsinnig gut, weil ich glaube, für mich wäre es auch als Künstler furchtbar, wenn ich auch jede Kollektion oder bei jedem Projekt vor einem weißen Blatt Papier sitzen müsste
und nicht wüsste.
Man müsste, also die meisten müssen immer von neuem anfangen und eigentlich immer bei null und die eine neue Geschichte und neue Inspiration. Und bei mir ist so ein bisschen ein Baukastenprinzip auch geworden. Ich habe ganz klare Elemente, an denen man mich wiedererkennt, aber die kann ich verzieren, die kann ich in verschiedenen Farben machen.
Ja.
Aber immer dieser rote Faden irgendwie, die Schnalle ist dabei und deswegen auch Kooperationen. Wir haben ja schon wirklich so viele Produkte auch gemacht, sei das irgendwie Make-up, Strumpfhosen, Schuhe, Schmuck, weiß Gott, was wir irgendwie alles machen. Und da ist irgendwie immer klar, alle wollen eine Schnalle, damit man auch weiß, es ist mit mir gemacht worden.
Ja, klar.
Und deswegen
aber das ist witzig,
bin ich auch echt dankbar.
Das habe ich jetzt, also ich ja mit so unterschiedlichen Leuten spreche, ne, und mit Sascha Walz habe ich gesprochen und mit Tim Raue und so. Mhm. Und tatsächlich haben fast alle bisher gesagt, dass sozusagen Regeln für das eigene Spiel was hilft, ne? Weil ein Spiel lebt ja auch von den Regeln.
Ja.
Und ich kenne das auch vom Songwriting. Also, dass man tatsächlich, dass das total Spaß macht und eine bestimmte Freiheit mit sich bringt, wenn man nicht eben mit einem ganz weißen Blatt startet und sagt, man könnte alles machen.
So ein paar Anhaltspunkte.
Genau. Genau,
an dem man sich so entlang hangeln kann auch ein bisschen.
Ja, ich finde das ganz, also für die Kreativität total hilfreich und auch gibt ja auch Leute, die da mit spielen und absichtlich sich dann so Spielchen ausdenken, so, ne?
Ja.
Irgendwie. Zum Beispiel mein Lied Denkmal war eine Hausaufgabe von einem Songwriting-Seminar.
Nein.
Und ich fand das Thema total blöd.
Nein!
Der Lehrer Christoph Stehlin hat gesagt, denk mal hier, Hausaufgabe bis paar Monate später. Und ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, total blöd, da kann man nur so Liedermacher-mäßige.
Und das ist nicht dein Ernst, aber das sagt immer eine Freundin von mir, weil das war ähnlich mein Logo, wie ist mein Logo entstanden. Ich habe am Tag der Abgabe der Diplomkollektion, hat der Lehrer gesagt, wo ist dein Logo? Hatte ich vergessen. Ich hatte kein Logo. Habe aber immer unter jede Zeichnung mein MH gemacht. So einfach so eine Unterschrift, ein Kürzel. Und habe halt spontan gesagt,
das.
Ja. Habe das dann über einen Technikfreund von mir, der hat mir das durch so ein Vektorisierungsprogramm geladen. Und das ist bis heute das Logo geblieben. Und deswegen eine Freundin von mir sagt immer, auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Blumen.
Ja.
Und das ist so. Und so muss man es irgendwie auch nehmen.
Ja klar, es macht halt ein Spiel daraus, ne? wenn man weiß, okay, ich muss mit dem arbeiten.
Ganz genau.
So. Und ja, ich meine, du hast hier jetzt was ausgesucht, was ganz schön störrisch ist, ne, mit Leder.
Ja.
Also da habe ich dann auch gedacht, also wie gesagt, ich habe jetzt Next in Fashion geguckt auf Netflix und es hat mir total Spaß gemacht. Und da die Teilnehmer, die fangen ja fast jedes Mal an zu heulen, wenn die Leder in die Hand kriegen. Ne?
Ja.
Also wenn da die Aufgabe losgeht und jemand sagt, hier, und das ist dein Streifen Leder, dann kriegen die sofort Tränchen in den Augen.
Das denke ich mir, aber bei mir ist es wirklich die Faszination Handwerk.
Ja.
Das ist für mich, ich bin ja grundsätzlich ein Verfechter von Handwerk, weil ich man sieht ja, dass so viel Handwerk ausstirbt. Und alleine wirklich dieses per Hand Orthopädie-Technik, so was wir eigentlich machen mit diesem Leder, ist ja auch total, jetzt wird alles 3D gedruckt und irgendwie da gegossen und da gefräst aus der Maschine. Und mich fasziniert halt wirklich an diesem störrischen Leder trotzdem so sehr das Handwerk. Es kann nicht jeder bearbeiten. Es erfordert urviel Geduld und Erfahrung und Genauigkeit, es zu bearbeiten. Und es ist aber dann auch etwas Besonderes. Diese harten Lederteile sind dann irgendwie etwas, wo ich mir auch manchmal denke, kann man auch nicht so schnell nachmachen.
Klar, das kann ja wirklich keiner.
Weil das einfach wirklich Stunden, Tage, Wochen lang dauert einfach, um das zu machen.
Und wer macht das?
Wir haben also hier im Team Ledermeister auch bei uns, einen Ledermeister und auch eine Täschnerin, die formen, weil natürlich wir haben einen starken Mann bei uns, der das ganze Leder formen und walken, weil das ist auch recht, kann auch recht anstrengend sein. Und ein Orthopädietechniker hilft uns, die ganzen Formen zu machen. Also jede Form, die wir im Laufsteg haben, mit Puffärmeln, mit ausgestelltem Rock, immer so ein bisschen die Brust auch betont, ist auf eine Schaufensterpuppe aufgebauter Orthopädie-Hartschaum, der auch wirklich für Prothesen oder Orthesen in der klassischen Orthopädie verwendet wird. Und darauf bauen wir unsere Formen dann auf. Also da sage ich, ich habe gezeichnet, genau wie ich das gerne haben möchte. Und dann wird es gemacht. Mittlerweile auch schon mit Fräsen ausgeschnitten, weil wir so große Formen haben, die man mit der Hand nicht mehr machen kann. Und dann wird dieses Leder nass gemacht und wird wirklich so in seiner Eiweißschicht zerstört, indem man das auswrindet, wirklich wie einen Lappen, sodass dieses eigentlich am Anfang beinharte Orthopädie-Leder, das ist wie dickste Pappe, kannst nur brechen, kannst damit nichts machen. Und das wird dann so bearbeitet, dass es eigentlich wirklich wie ein feuchter Lappen auf diese Puppe drauf kommt. Und dann muss aber das Leder wirklich auch in Streichrichtung so lange massiert werden, dass es sich anlegt, auch an die Puppe. Und einerseits auf Spannung, aber auf der anderen Seite darf an den wichtigen Stellen auch nicht zu viel Spannung sein, weil es sich sonst auch löst, weil es ja dann nicht die Form behält. Und das ist schon etwas, finde ich, Faszinierendes, weil dann wird's trocken und wenn es dann trocken ist, ist es wieder bretthart. Und dann wird's eben lange geschliffen, damit's glatt ist und dann lackiert, damit's eben diesen plastifizierten, perfektionierten Look eben bekommt. Und dann wird darauf also geschnitten und dann die Schnallen drauf und Magnete und was der Teufel, was wir da immer alles drauf machen.
Und du hast, also ich meine, es geht ja total auf für dich, ne? Diese Spezialisierung, muss man ja sagen, es ist ja, es nimmt die Welt im Sturm. Aber hast du jemals einen Moment gehabt, wo du das verflucht hast und gesagt hast, warum habe ich mir sowas Aufwendiges? Also ist es dir manchmal sozusagen selber ein starres Korsett, dass du denkst, boah ey, jetzt bis zum St. Nimmerleinstag immer irgendwie diese unglaublich aufwendigen Sachen zu machen?
Ja, ich muss sagen, ich denke mir das vor jeder Show. Ich bin ja auch wirklich vor jeder Show am Boden zerstört und glaube nicht an meine eigene Kollektion.
Okay.
Also das ist irgendwie vielleicht so eine künstlerische Krankheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon.
Absolut, ja klar.
Dass man sich denkt, um Gottes Willen, bitte diesen Scheiß kann ich ja nicht herzeigen. Und habe dann auch immer andere Berufswege schon geplant. Also eigentlich bei jeder Fashion-Show weiß ich, wenn es vorbei ist an dem Tag, weiß ich auch schon, was ich dann mache.
Und was wäre das?
Es ist immer was anderes. Bei jeder Show, ich glaube, meine Favoriten sind immer so Tischlerlehre.
Okay.
Oder tatsächlich bei einer Drogerie oder so DM oder sowas zu arbeiten, einfach weil ich diese ganzen Produkte liebe. Ich liebe Beauty-Produkte. Also habe ich mir gedacht, wirklich, wenn ich dann da arbeite, als quasi Einzelhandelskauffrau zum Beispiel, kann ich immer alle Produkte testen und kann ich mir mal alles anschauen. Das weiß ich immer alles als erstes, was rausgekommen ist auf dem Markt. Also wirklich immer gibt's irgendwie was anderes. Und deswegen,
das heißt, du hast auf jeden Fall immer einen Fluchtinstinkt.
Ich habe immer
sozusagen
Plan B.
Ja, okay.
Das schon.
Und ist das dann sofort vorbei, sobald die Show läuft? Oder danach? Oder wann löst sich da die Spannung?
Na, das Problem ist, die Spannung löst sich eigentlich gleich nach der Show, wo ich mir denke, okay, geil, war ganz gut, Publikum zufrieden, eigentlich schon ganz gute Kollektion so. Und das Problem ist aber, der Gedanke, der darauf folgt, ist, okay, shit, jetzt war das mal wieder echt gut, können wir nicht nochmal toppen.
Ja, klar.
Geht nicht nochmal.
Ja.
Ich bin leer, ich habe keine Ideen mehr.
Du warst ja auch echt jung, als
jetzt muss ich aufhören.
Ne? Also es ist ja gleich sehr steil losgegangen für dich auch, ne? Mit deiner Abschlusskollektion sozusagen, ne? Und das, ja, Gott sei Dank, klar, aber es hat immer eben diesen Aspekt von
jedes Mal irgendwie besser. Und bis jetzt war es auch immer, dass es immer hieß, boah, jetzt haben die noch eins draufgehauen, jetzt haben die irgendwie auch nochmal irgendwie und das bei der Show und das.
Aber spielt das rein? Also, weil du sagst ja, das ist alles sehr Bauchgefühl, ne? Und du weißt, was du machen willst und so. Aber hast du so einen Instinkt für Spektakuläres? Weißt du, dass dir was einfällt und du denkst so, okay.
Ja, ich denke schon. Also ich denke schon und das, wie ich es mache, auch mit den Präsentationen, das ist, glaube ich, etwas, da habe ich ein gewisses Gen, was, glaube ich, auch so im Modedesign gar nicht so oft vorkommt. Ich bin schon auch ein bisschen Rampensau.
Ja.
Also das mag
ich. Ist das nicht so häufig?
Eigentlich nicht. Also eigentlich ist so diesen klassischen Modedesigner, wie man sich vorstellen kann, ist sie zurückhaltender, bisschen avantgardistischer. Manchmal denke ich mir, ich bin ja eigentlich nur so ein...
Nicht so Pop sozusagen.
Ja, also ein bisschen Pop. Ich bin halt auch, obwohl ich High-Fashion-Design mache, bin ich halt trotzdem auch meine eigene Bratze. So. Ja. Und das bin ich auch gerne. Und ich glaube, das macht so ein bisschen aus, dass ich mir manchmal auch einfach denke, ja, fuck it. Es ist mir jetzt auch wurscht, wenn ich da irgendwie den Konfetti-Regen und die Konfetti-Bomben bei der Show platzen lasse. Natürlich würde ich mal hier denken, sag mal, was ist denn mit ihr los? Aber das ist halt für mich dann irgendwie, denke ich mir, na komm, wir feiern uns, ich feiere das Team, wir machen da irgendwie eine Show draus. Und das ist ja auch das, wofür, finde ich, die Leute auf eine Fashion-Show gehen.
Also ja, also zumindest, wenn sie gekommen sind, um sich zu amüsieren, was, glaube ich, nicht immer der Fall ist.
Genau.
Also wenn sie nicht nur gekommen sind, um zu urteilen oder so.
Und da ist schon, also Inszenierung ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich mag das auch einfach gern. Ich sehe meine Kleidung auch gerne in einem Rahmen, wo ich sage, das wird dieser ganzen monatelangen, schweißtreibenden, detailverliebten Arbeit auch gerecht, dass wir einfach diese Kollektion feiern, als ob es irgendwie das Geilste auf der Welt wäre.
Ja, klar. Ja, total. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man was macht, wo man so viel Liebe reinsteckt und dann hat man nicht diesen Moment.
Genau. Ne? Ja. Und deswegen auch diese Aftershow-Party. Das ist für uns auch immer total wichtig, weil ich auch irgendwie auch für das Team und auch diesen Abschluss haben möchte, wenn man weiß, da war jetzt eine Show und dass man nicht alle, okay, alle gehen nach Hause, das Team, das irgendwie jetzt 5 Nächte nicht geschlafen hat und immer nur zusammen war, so ein bisschen wie beim Bundesheer, wir sind immer nur zusammen und wir essen zusammen, schlafen zusammen, arbeiten die ganze Zeit.
Wie eine Band.
Und wie eine Band, genau. Und irgendwie so das hier, das Atelier ist quasi unser Tourbus und wir verlassen den nicht und immer nur halt irgendwie kurz und dann ist dieser große Moment und ich meine, so eine Fashion-Show, das sind, wenn es hochkommt, 12, 13, 14 Minuten.
Stimmt, ja. Wahnsinn, das muss ja total, also auch das Adrenalin.
Frustrierend eigentlich,
weil ich,
auch im Nachhinein.
Ich kenne das von Fernsehauftritten, ne, oder von so, das ist fürchterlich für Künstler, weil du hast halt dieses wahnsinnige Adrenalin und dann hast du irgendwie 2 oder 3 Songs oder meistens, also und auch gern mal nur einen und dann bist du noch so mit rudernden Armen und gerade in Fahrt gekommen und zack, ist es schon wieder
vorbei. Und
dann
gehen alle Lampen aus, dann, also nach der Show wird alles wieder abgebaut. Du siehst keine Bänke mehr, du drehst dich einmal um, schaust nochmal auf den Catwalk und hat eigentlich die Eventfirma alles wieder abgebaut.
Und du hast aber mehrere Shows dann, oder? Oder hast du?
Eine, also 2 im Jahr.
Aber mit, also es gibt keine Gelegenheit, das nochmal woanders in der Form zu zeigen.
Nein.
Es ist nur für die Messe.
Nur für die Messe. Also nur für diese 12 Minuten wird eigentlich fast 48 Stunden dieser Raum.
Verrückt.
Und vor allem, da lasse ich mir halt auch immer gern was ein. Vor letzten Sommer hatten wir zum Beispiel in so einem Basketballfeld in einer Sporthalle einen American Prom.
Ja.
War irgendwie diese riesengroße Disco-Kugel. Wir haben am Boden mit Neon-Tapes irgendwie den Boden gemacht und da riesen Flaggen mit MH University. Also wirklich alles, überall Ballons und sowas. Oder jetzt im Winter eben mit diesen überall Erde aufgeschüttet für die Pflanzen. Also wirklich Wahnsinn, was da auch von Partnern aufgebaut wird, ja. Also die an Deko und allem. Und nach 12 Minuten ist es vorbei. Und eigentlich ist es, okay, jetzt haben wir nach Hause gehen, danke.
Das ist ja Wahnsinn. Kriegst du da nicht jedes Mal dann irgendwie erstmal eine kleine Depression oder so?
Ja, würde ich bekommen, wenn aber nicht einfach dieser Moment wäre, wenn ich weiß, okay, nach der Show erstmal natürlich meine Eltern sehen und irgendwie so, das ist das Allerwichtigste.
Das fand ich auch sehr süß, dass die irgendwie immer da sind,
die
hat
sind
man das
immer
Gefühl.
Da.
Ne?
Also deswegen habe ich auch gesagt,
sieht
möchte
man
ich
auch
jetzt
selten.
Keine Show machen. Also jetzt, wo Corona so, auch wenn es Shows gibt, ich mache erst wieder eine Show, wo ich erstens die Menge an Leute machen kann, die ich gerne mache und auch nur, wenn es keine Gefahr für meine Eltern darstellt, weil ich werde keine Show ohne meine Eltern machen.
Oh.
Weil das ist immer so für mich, ich bin dann hinter der Bühne quasi und es ist eigentlich wurscht, was passiert. Da sitzen meine Eltern und da ist ganz egal, was ist oder sonst was, die werden begeistert sein, die werden happy sein und die werden stolz sein und die werden danach mit mir ein Schnitzel essen gehen und die Welt ist in Ordnung.
Ja, super.
So.
Haben die das denn von Anfang an so unterstützt?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nein, gar nicht. Also ganz am Anfang war es so, dass mein Vater mir gesagt hat, ich muss zuerst was Gescheites lernen und musste ich Wirtschaft studieren.
Ja.
Also er hat gesagt, Marina, du, nachdem ich tatsächlich ein Jahr Schauspiel studiert habe, was er eh schon nicht wollte, habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich jetzt Mode, meinen zweiten Traum quasi. Und hat er gesagt, na, zuerst was Gescheites. Ich muss Wirtschaft machen.
Mal eben, oder? Das sind doch 4 Jahre, oder?
Boah, ja, also er hat tatsächlich gesagt, ich muss nur unter Anführungszeichen einen Bachelor machen. Und das war für mich aber dann relativ easy, relativ gut irgendwie durch und habe gesagt, okay, Deal Nummer 2, ich habe jetzt den Bachelor fertig, ich mache jetzt auch noch den Master, aber...
Aber du hast nebenher schon
gar nichts.
Mode gemacht?
Na, gar nichts.
Nix?
Gar nichts.
Okay,
also ich habe recht schnell Wirtschaft studiert, aber auch, weil ich mich einfach komplett darauf konzentrieren konnte und habe dann auch zu meinem Vater gesagt, ich möchte einen Master noch machen, dafür darf ich aber ein Auslandssemester auf Hawaii machen. Weil das immer mein Traum war, Meeresbiologie auf Hawaii zu studieren.
Geil.
Warum auch immer. Weiß ich,
dann hast du aber stattdessen Wirtschaft.
Genau, dann habe ich aber Wirtschaftskurse gemacht dort. Und dann Mode. Also bin ich eigentlich sofort nach dem Wirtschaftsstudium nach Berlin gezogen, weil mich hier die Modeschule genommen hat und habe angefangen.
Ja.
Und jetzt tut natürlich mein Vater so, als ob es immer seine Idee gewesen wäre, dass ich Modedesign mache, ganz klar. Aber die leben das auch. Also muss ich sagen, meine Mutter ist Französin.
Okay.
Und die war immer schon totale Fashionista.
Ah ja, okay.
Also meine Mutter hat als Hausschuhe hohe Schuhe.
Okay, ja.
Die ist wirklich Französin, die verlässt das Haus nicht ohne roten Lippenstift.
Ja.
Die hat immer rote, lange Nägel, die ist also wirklich so eine richtige französische Dame. Und mein Vater halt so dieses österreichische Handwerk. Und aber auch mein Vater ist total aufgegangen in diesem Mode, weil er kauft jetzt immer alle Modezeitschriften und dann ruft er mich auch letztens irgendwo an, da war er irgendwann am Flughafen und dann ruft er mich an und sagt, Marina, hast du schon die neuen Ärmelvolumen von Balenciaga gesehen?
Ich war so,
Gottes Willen, mit wem rede ich da eigentlich?
Oh, das ist doch toll. Oh,
also die sind total into it, finde ich großartig.
Ja, total toll. Süß. Ja, mein Vater geht so, weißt du, bei Saturn an der Kasse zur Kassiererin und kauft die CD und sagt, dass es seine Tochter ist. Und so.
Nein, ja. Oh Gott, wie süß. Ja, aber ich glaube, so muss es sein.
Meine Mutter war auch mit auf Tour. Also echt? Tatsächlich, also gerade als wir mit den Kindern unterwegs waren, ist meine Mutter...
Die waren auch mit?
Ja, wir sind 5 Jahre mit 2 Kindern auf Tour gewesen. Also jetzt, das klingt so, als wären wir durchgängig auf Tour gewesen, aber wenn wir auf Tour waren, dann hatten wir 2 Kleinkinder dabei. Und, also nicht immer, aber immer mal meine Mutter. Die war sehr tourtauglich auch. Also die kann das irgendwie gut, quasi
gute
Campingschule. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Mir ist es auch so, dass zum Beispiel ich auch immer noch wahnsinnig viel mit meinen Eltern bespreche. Ne? Einfach
klar,
so an Zeug, was ich künstlerisch machen will. Oder bei Textfragen zum Beispiel. Meine Mutter ist Übersetzerin, die war auch schon im
meine
Podcast.
Auch?
Ach so.
Ja. Lustig, echt? Ja.
Ach, wie cool. Dann musst du immer sagen, ich habe eine Folge übers Übersetzen gemacht mit meiner Mutter.
Oh, wow.
Ja, die ist total schön geworden. Da die sprechen
hier,
wir quasi über
den
Wert des Übersetzens.
Cool.
Ja, toll. Was übersetzt die?
Deutsch und Französisch.
Und Romane?
Simultan. Also simultan hat sie gemacht und dann auch quasi in Schriftform alles Mögliche. Also ich glaube, die hat schon Bücher... Alles, ich glaube, es gibt wenig, was sie nicht, natürlich meine Pressetexte jetzt, das ist das Wichtigste, macht sie eigentlich nichts mehr, aber muss für uns alle Pressetexte, alle Online-Shop-Texte, alles
super,
alles machen.
Aber warst du dann als Kind und als Teenager, war das schon so eindeutig, warst du eine Fashionista?
Überhaupt nicht, ich war, bis ich 14 war, glaube ich, war ich in der Schülerliga der Buben im Fußball als Mario Hörmannseder eingetragen und mit einem Pagenschnitt habe ich also wirklich als Mario Hörmannseder Fußball gespielt.
Ach so, wirklich?
Ja, wirklich. Ja. Also das war wirklich...
Weil du es wolltest, oder?
Weil ich es unbedingt wollte. Also für mich, ich wäre am liebsten ein Bub gewesen, am liebsten irgendwie ein Fußballspieler und mit den raspelkurzen Haaren.
Super.
Da wusste halt auch niemand irgendwie, ob ich jetzt ein Mädchen oder Bub bin.
Ja.
Und habe ich Fußball gespielt und das war eigentlich, also... Schlimmste war für mich, zu Ostern und zu Weihnachten musste ich ein Kleid
anziehen.
Oh. Nein, das war
aber
für mich.
Aber wie lustig, weißt du, das muss doch für deine Mutter, wenn deine Mutter ist irgendwie ohne roten Lippenstift.
Ich hatte Gott sei Dank eine Schwester, die immer wie eine Prinzessin gekleidet wurde und die fand es toll. Und ich war dann immer mit den abgeschnittenen Jeans und den selbstgedruckten Kommissarex-T-Shirts irgendwie unterwegs.
Super. Aber es war auch okay. Sozusagen.
Ja, wurde geduldet. Ich glaube, sie wussten einfach, wird vielleicht noch irgendwann. Und dann hat meine Mutter mir aber das Nähen beigebracht, auch so mit 14 auf ihrer Haushaltsmaschine, weil meine Mutter hat uns früher immer, die hat zig Ballkleider genäht.
Boah.
Und für uns hat sie jedes Jahr eigentlich ein neues Faschingskostüm gemacht. Wir konnten uns immer aussuchen, als was wir gehen wollen.
Ja.
Und meine Mutter hat es genäht.
Toll.
Also das hat sie echt krass eigentlich im Nachhinein. Wer macht das heute schon noch, ja? Also wer näht irgendwie den Kindern die Kostüme? Und da bin ich halt so ein bisschen auf diese Nähmaschine gekommen und da hat sie es mir beigebracht. Und da habe ich so ein bisschen Blut gerochen aus einem Viereckstoff irgendwie etwas zu machen.
Ja, toll.
Auch wenn ich nur irgendwelche komischen, hässlichen Puppen genäht habe, die ich dann gestopft habe und dann irgendwie verschenkt oder was auch immer. Aber einfach etwas zu machen. Und das ist für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte meiner Arbeit, ist der Output.
Ja.
Dass ich sehe, was gemacht wurde.
Ja,
da bin
klar.
Ich so ein optischer Typ. Ich glaube, wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel jetzt Tabellen oder Analysen oder Wirtschaftsprüfungen, da würde ich keine Erfüllung darin finden, weil ich quasi das Ding nicht sehe und nicht verwenden kann und es nicht geschaffen habe. Und deshalb kam das eigentlich über meine Mutter, das Nähen, ganz am Anfang.
Und du warst von Anfang an dann auch so geduldig als Kind und so, weil ich hab so ein bisschen Angst vor Nähmaschinen.
Ja.
Also, ja, ich bin so ein bisschen... Ich würde das auch immer gerne können, weil ich natürlich jede Form von kreativem Ausdruck toll finde und auch oft irgendwie ich weiß oft genau, was ich anhaben will auf der Bühne und so, ne? Und dann gibt's das nicht. Also ich, in meiner Fantasie bin ich manchmal auch Modedesignerin, aber ich würde sofort daran scheitern, dass ich es schon so ätzend finde, eine Nähmaschine aufzubauen. Also der ganze Vorgang, weißt du, das ist mir alles so. Und dann, ich glaube, ich hatte in der Schule so Nähunterricht, wo immer die Nadeln abgebrochen sind,
wo
man immer Angst haben musste, dass einen die Nadel irgendwie ins Auge trifft. Ich weiß.
Ja, nein, das stimmt schon. Es ist aber irgendwie, ich glaube, wenn man was gerne macht.
Ja, klar.
Also wenn ich mir anschaue, wie geduldig du hier dein professionelles Aufnahmeset hier aufgebaut hast, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du keine Nähmaschine aufbauen möchtest.
Das stimmt. Ja, ich weiß, ich wüsste, ich habe mir auch eine gekauft, irgendwann vor, keine Ahnung, 7 Jahren und kein einziges Mal benutzt.
Oh nein.
Ja, es ist, also wie gesagt, wenn man Klamotten einfach kleben und tackern könnte, dann würde ich mir auch meine
eigene machen. Das ist bei uns bei dem Leder eigentlich von Vorteil, weil da ist eben viel getackert und geklebt.
Ja, stimmt. Du, und wann hat dann sich das sozusagen so durchgesetzt, dass du gemerkt hast, das ist das, was ich machen will?
Ja, das hat immer geschlummert, nur habe ich es halt einfach nicht machen können irgendwie. Mhm. Das war damals, was heißt damals, das klingt jetzt, ob es so lange her wäre, aber es ist schon lang her, war dieser Beruf Modedesigner auch in einer ganz anderen Sphäre, als er zum Beispiel heute ist.
Es ist zugänglicher, ne?
Heute ist es zugänglicher. Ja, heute kannst du, glaube ich, schneller sagen, also auch wenn ich mir anschaue, es gibt ja auch schon für kleine Mädchen Spielsachen, die was mit dieser Kreativität, mit Modedesign,
total,
Schneiderkunst zu tun haben.
Auch Apps, weißt du?
Oder Apps, genau.
Die Kinder können ja...
Styling, kannst du alles machen. Und ich habe das Gefühl, dass das gab's damals nicht. Damals gab's große Marken.
Ja, das stimmt.
Oder eben High-Street-Geschäfte, High-Street-Marken. Aber so wirklich dieser Beruf Modedesigner war jetzt nicht etwas, wo man direkt wusste, wo kann man das lernen.
Nee, stimmt. Man hat nicht gedacht, dass das was ist, was Leute irgendwie lernen, sondern
genau,
da gibt es halt
die
großen. Die
sind Kreateure und das war's. Es gibt Kreateure auf der Welt, aber das ist nichts, was man lernen kann und schon gar nichts, wo man sich quasi anmaßen kann zu glauben, dass man damit Erfolg hat.
Ja. Aber du hast es ja dann doch, du hattest einen Moment, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich aber brav meinen
Doch, das wollte ich dann immer, also auch während dem Studium habe ich schon so ein bisschen gezeichnet und immer wieder so ein bisschen was herumprobiert. Da wollte ich es schon einfach gerne machen. Ich wollte einfach was Kreatives, ich wollte was Künstlerisches machen.
Ja.
Das war das Wichtigste.
Und ich meine, jetzt kommt's dir natürlich total zugute, ne? Weil dieses romantische Bild, dieses Künstlerbild von sozusagen dem Künstler, der nur die Kunst kann und alles andere überfordert ihn total und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Modedesigner gibt, die so ticken, weil es würde ja gar nicht funktionieren. Oder du kannst doch nicht Designer sein. Und
ich glaube, das kannst du eben, wenn du noch einer von diesen Kreateuren bist, wo du wirklich der Designer bist, der nur das Design macht. Aber sobald du irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter haben möchtest.
Ja, aber musst du doch auch, oder? Weil es kostet ja auch unheimlich viel Geld.
Dann muss es irgendwie auch fundiert sein und dann geht eben nicht nur von Luft und Liebe und Daumen nach oben leben, sondern dann muss halt irgendwie...
Also auch die Materialien, oder? Das kostet doch alles unheimlich viel Geld.
Ja, klar, gerade wenn wir mit Leder und dem Ganzen immer, das ist ist immer eine kostspielige Angelegenheit. Nur man sieht halt auch den Unterschied.
Ja, klar.
Bei so einem Teil sieht man leider, wenn es halt wirklich bester Stoff und beste Verarbeitung ist. Und da wir ja immer auch nur diese Show-Kollektionen machen, geht das schon.
Und sag mal, dieser Aspekt, weil natürlich macht es unheimlich viel her jetzt mit diesen ganzen Stars, ne, die deine Sachen tragen. Mhm. Und mir hat es Spaß gemacht, das meinen Kindern zu zeigen. Und ich liebe sowas auch und dann zu gucken, wer hat was angehabt und so. Ne? Und das ist ja, also das muss doch unglaublich Spaß machen.
Ja,
es ist ja jetzt nicht der einzige Weg, ne, für einen Designer, sich einen Namen zu machen, aber ist es nicht der tollste? Also macht es nicht total Spaß?
Ja, es ist total absurd irgendwie. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich für mich auch noch mal so ein bisschen anders, weil wenn ich so eine Anfrage bekomme, klar, ich meine, das Kind in mir, beziehungsweise das Mädchen in mir, was genau diese Leute irgendwie auf Postern im Kinderzimmer irgendwie hängen hatte, ist komplett geflasht und gleichzeitig bin ich aber, habe ich den Anspruch auch da, was das angeht, so professionell zu sein, dass es absolut emotionslos und so schnell wie möglich auch und fehlerfrei abgewickelt wird.
Okay.
Und so agiert auch eigentlich das ganze Team, weil wenn wir uns da komplett von Emotionen leiten lassen, dann verspätet sich was, dann wird das nicht fertig. Da ist man,
okay.
Also, und diese.
Weil, weiß ich nicht, würdest du dann.
Weil ich will, dass es funktioniert.
Aber ich meine, nur würdest du sonst übers Ziel hinausschießen, weil du denkst irgendwie, ist Rihanna, da mache ich jetzt. Und dann würdest du völlig durchdrehen und dann wäre es nicht mehr realistisch, oder?
Ich glaube einfach, dass was ich so ein bisschen gelernt habe, ist, man kriegt wahnsinnig viele Anfragen und dann schickt man was rüber und von dem, was alles bei mir gut gegangen ist, kann man sich eigentlich denken, dass dreimal so viele Dinge nicht funktioniert haben.
Okay. Mhm.
Und deswegen habe ich wirklich gelernt, ich raste dann aus, wenn es soweit ist. Wenn die Person das anhat, wenn ich ein Foto habe, dann flippe ich aus. Dann flippen wir hier alle zusammen aus. Ja. Aber davor ist die Fallhöhe so hoch, wenn man sich reinsteigert und sagt, oh mein Gott, Rihanna, oh Gott, die Gaga, OMG, irgendwie Kylie Jenner, würde ich ja komplett ausrasten.
Ja.
Wenn ich im Vorhinein mich da schon so reinsteigere und so, wenn ich irgendwie das Foto von der Kylie bekomme, wie sie es anhat, dann habe ich allen Grund auszurasten und zu freuen und erlebe aber nie die Enttäuschung, wenn es vielleicht nichts wird, weil für ein Shooting borgen die nun mal nicht 5 Sachen aus, sondern irgendwie 500 von verschiedenen Designern und da kommt es auf so viele an. Die Person, die es anhat, wie fühlt sie sich an dem Tag? Passt es ihr von der Größe her? Ist es das Konzept, was der Stylist gedacht hat? Hat der Stylist gut geschlafen? Passt in das ganze Bühnensetting?
Klar,
der Fotograf sagt, das spiegelt, das geht nicht, das kann er nicht. Wir haben überhaupt keine Gewalt darüber. Wir deswegen sage ich, wir schicken es professionell, damit es am richtigen Tag ankommt und dann.
Aber es ist teilweise doch auch custom made, oder?
Ja. Und auch dann weißt du nicht, ob es getragen wird.
Okay.
Also auch custom made heißt nicht, dass es getragen wird. Es wird dann behalten und dann wird es mal vielleicht ein anderes Mal verwendet. Aber das ist keine Garantie, weil, weißt du, wenn für dich etwas custom made gemacht wird.
Mhm.
Und du stehst in der Früh auf und du probierst es und fühlst du dich nicht danach, ziehst du es auch nicht an.
Ja.
Auf die Bühne. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann kann das noch so auf dem Leib geschneidert sein.
Mhm.
Ja, aber die Farbe ist nicht das, was man an dem Tag fühlt oder was auch immer. Ja.
Aber das heißt, das passiert nie zufällig, oder? Es ist nicht so, dass du erfährst, so huch, da hat jetzt, weißt du, Taylor Swift hat überraschenderweise mein Outfit an in ihrem Video, sondern.
Ja, nein, also zufällig ist es tatsächlich nicht, aber wir wissen es schon, also wir haben ja auch unseren Showroom in LA und da weiß ich jetzt nicht immer, was an welchem Tag ausgeborgt wird. Da kriege ich immer an Ende jeden Monat so ein Reporting, was wurde alles ausgeborgt, was ist noch bei wem, was ist quasi noch pending, also noch nicht irgendwie entschieden, ob getragen oder nicht. Und trotzdem ist es aber dann so, dass wenn zum Beispiel jetzt eine Lady Gaga bei der New York Pride unsere Hose anzieht, dann weiß die Agentur in unserer Agentur in LA, die weiß bis zu dem Moment, wo die Gaga aus diesem Auto aussteigt auf der Pride, auch nicht, was sie anhat. Und da ist es meistens so, dass ich dann in dem Moment über Instagram und Co. das bekomme von anderen und sage, okay, geil, sie hat's angezogen. Also das ist tatsächlich nicht so, dass ich weiß, okay, heute um 18 Uhr steigt sie aus und hat meine Sachen an, sondern ich kriege das meistens wirklich von anderen Leuten oder von Fremden oder von Followern oder so geschickt. Schau mal, das hat sie jetzt an.
Das ist ein Lotto spielen, oder? Das ist echt
total
viel Lotto.
Total.
Du schickst es sozusagen so raus,
ja,
und drückst dann die Daumen und,
ja,
wartest.
Und so ist es aber ja auch bei Shootings oder so. Also nee, das ist nicht nur irgendwie bei Stars, aber auch so bei Modestrecken, Modeshootings. Da wird was ausgeborgt, dann ist dann eine volle Stange mit allen möglichen Outfits und von diesen allen möglichen Outfits kommen dann 5 oder was halt auch ins Heft.
Ja.
Und deswegen, ich freue mich erst über Dinge, wenn sie schwarz auf weiß sind.
Ja. Aber dann
richtig, und wir machen was, wir riechen auch immer an den Sachen. Wenn es Rihanna anhat oder sowas, riechen wir. Und das Lustigste, wir haben drüben an unserer Pinnwand haben wir ein pinkes Haar von Lady Gaga, von dem letzten Musikvideo, weil das hatten mein Team aus dem Korsett, aus einer Schnalle, haben sie ein pinkes Haar rausgezogen, und dadurch, dass das von der Gaga zurückgekommen ist, war es irgendwie klar, das ist ein Gaga-Haar, und das haben wir jetzt irgendwie eingerahmt drüben an der Pinnwand.
Okay, das erleichtert mich ein bisschen, weißt du, weil ich dachte so, du bist aber cool damit.
Nein, gar nicht. Also bisschen muss ich, aber natürlich, wenn solche Dinge, also das, da werde ich nie klarkommen, glaube ich. Also schon krass. Ich meine, für mich ist es dann immer so, ja, ich mache meinen Job und den mache ich auch, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber ich bin niemand, der sich da jetzt sowieso dafür feiert. Vielmehr feiere ich dann einfach das Team und uns alle, dass wir das halt wieder mal geschafft haben oder wieder diesen Stress gemacht haben, weil ich kann mich erinnern, auch beim Nicki Minaj-Video, da waren auch custom-made, glaube ich, 2 ganze Outfits. Und man erfährt halt nicht 3 Wochen vorher davon.
Ja.
Also 3 Tage.
Ach so,
3
ja?
Tage vorher war es so, wir brauchen Montag 9 Uhr in LA die und die Sachen, bitte in der und der Farbe.
Und aber bezogen auf Sachen, die es schon gab,
nein,
nicht Custom.
Das waren Customized Sachen.
Und was hatten die dann für Vorstellungen? Also wie genau sind die Vorstellungen?
Ja, also sie haben dann schon von unseren Formen abgeleitet. Und ich kann mich erinnern, das war also so ein Kleid, was mit blauen Schnallen beklebt war, also auch so ein geformtes Lederteil. Und die wollten das in Gelb und als Rock mit einem anderen Oberteil. Und wir hatten halt von dem Kleid 3 da, die wir halt auch als doppelte Muster gemacht haben. Und wir haben dieses eine Kleid in der Mitte zerschnitten.
Okay.
Haben diese Lederstreifen runtergerissen, haben mit Lösungsmittel die Farbe runtergezogen von diesem dunkelblauen Kleid und haben das dann wirklich 3 Tage lang gelb gesprüht und
umlackiert,
gelb gemacht, andere Schnallen drauf. Das hat wirklich, ab dem Moment, wo wir das E-Mail bekommen haben, haben wir angefangen, und als der DHL-Mann hier war, wurde es wirklich noch verpackt, zack, und Karton zu, bitte warten Sie kurz, und dann zu ihm mitgegangen. Also da machen wir, aber auch weil ich einfach wirklich ein tolles Team habe, plötzlich Dinge möglich in 3 Tagen, das kann man sich fast nicht vorstellen.
Und wie oft passiert das?
Na schon, also ich glaube so ein, wir nennen das immer so Fashion Week Gefühl. Diese,
das passiert auch dann wahrscheinlich, ne? Es passiert um die Fashion Week herum natürlich.
Wie immer im Leben. Also entweder alles oder gar nichts. Da kommt immer ganz gerne auch nochmal was rein. Aber ich würde sagen, so alle 6 Wochen oder sowas, so ein paar schlaflose Fashion Week Tage oder Wochenenden. Aber das ist auch mein Motor.
Ja.
Davon lebe ich. Das ist auch, das Lustige ist, dass zum Beispiel alle unsere Praktikanten, also alle, die viele, da denkt man sich ja irgendwie auch diese Fashion Week Zeit, das ist die, wo da wird nicht geschlafen, da wird eigentlich, auch da bin ich auch nicht allerbester Laune, da bin ich jetzt auch nicht immer nur Samthandschuhe nett, sondern da ist es zacki zacki und da werden nur Ansagen gemacht und Nerven liegen blank, immer weint irgendwer anderer. Also es ist wirklich eine Zeit, das ist wie ein Kabarett eigentlich.
Aber hast du eigentlich Stahlnerven? Also bist du sehr, würdest du sagen,
ich weiß nicht, was mein Team sagt. Wahrscheinlich würden andere sagen, ja, weil ich bin relativ gechillt. Ich bin schon wahnsinnig fokussiert.
Ja.
Wenn ich nicht so fokussiert wäre, wäre ich wahrscheinlich mit den Nerven total am Ende. Aber ja, ich muss, glaube ich, starke Nerven haben, weil ich muss alles im Überblick behalten. Mhm. Also das ist wirklich, jeder hat eine Frage, welche Farbe wird das, welchen Garn verwende ich hier, Marina, welche Pflanze möchtest du da für den Runway, da, wer sitzt hier, die Vogue-Chefin da links, welchen Druck, welches Papier möchtest du für die Einladungen, also es ist wirklich vor dieser Show immer so viel. Ich würde sagen, ich bin ganz hart im Nehmen eigentlich.
Aber hast du irgendwelche Techniken, also weiß ich nicht, meditierst du?
Na, die Zeit habe ich nicht vor der Show. Ich habe die Zeit gar nicht. Ich habe nicht einmal Zeit, gescheit zu schlafen. Wenn ich das auch noch zu meditieren anfangen würde, ich glaube, da würde ich wirklich, nein, 3 Minuten, nein. Da denke ich mir, geht nicht, diese 3 Minuten kann man nutzen.
Habe ich nicht.
Ja. Hat man nicht. Ja. Das Einzige, was...
In 3 Minuten kann ich ein Kleidgelb lackieren.
Ja, genau. In 3 Minuten ist wirklich viel zu schaffen. Aber das Einzige, was ich weiß, was hilft, ist, und das ist eigentlich nebenbei total... ist es, in den Bauch zu atmen.
Ja, klar.
3 bis 5 Mal. Wirklich dieses, dass der Bauch richtig groß wird. 3 bis 5 Mal, das reicht mir eigentlich.
Ja. Ist auch sehr wirksam, ne? Das kenne ich auch. Und hast du jemals richtig Angst? Weil ich weiß nicht, man hat ja gesehen, irgendwie, weiß ich nicht, der Teufel trägt Prada und so.
Das Gute ist, in dem Fall bin ich der Teufel hier.
Naja, aber es gibt ja dann immer noch den Teufel, der in der ersten Reihe bei der Show sitzt und so. Hast du, also, hast du so Endgegner? Oder, weißt du, so irgendwie Leute, vor denen du dann auch, die wirklich, weil man hat immer so die Vorstellung, dass es auch sehr böse werden kann, dass man auch sehr verrissen werden kann. Hast du jemals, bist du völlig furchtlos?
Furchtlos, ich bin wahrscheinlich so erzogen, dass Angst kein guter Wegbegleiter ist oder kein guter Ratgeber. Klar, ich dachte immer, es gäbe die Endgegner. Mhm. Aber der Moment, wo die Endgegner vielleicht mal da waren oder die Krallen ausgefahren haben, war für mich
Schlimmes passiert sozusagen.
Ja, war für mich aber auch so dieser Moment. Okay, weitermachen. Mein Vater hat mir immer gelernt, wie einen nassen Hund abschütteln und weitermachen. Und ich habe halt wirklich immer das gemacht, was ich finde, was richtig war. Und solange ich das mache, kann mir eigentlich niemand da irgendwie ans Bein pissen, denke ich mir. Weil, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich einfach aus meinem engsten Umfeld und Team so einen Rückhalt, dass wenn jemand was nicht passt, dann bitte soll er gehen.
Ja, und du hast keine Zeit zu zweifeln.
Ja.
Oder? Also einfach dadurch, dass das alles so dicht ist.
Und wenn wirklich mal sowas kommt, denke ich mir manchmal, naja, so viele schlechte Entscheidungen scheine ich nicht getroffen zu haben in den letzten 5 Jahren.
Nicht so richtig, nee, offensichtlich.
Weil sonst dürfte es deutlich schlechter gelaufen sein. Aber klar, also so die Furcht und sowas, wie gesagt, vor der Show hat man immer. Es ist nur wichtig, dass man da an sich selber glaubt und an das Produkt, was man geschaffen hat.
Und du würdest schon gerne noch zum Beispiel nach L.A. umziehen oder so? Oder ist das nur so eine...
Ja,
wahnsinnig gerne.
Also
was ist für dich, hast du jetzt noch sozusagen so eine... Weil du bist ja wahrscheinlich, so wie ich das auch erlebt habe, so ein bisschen jenseits deiner kühnsten Fantasien jetzt schon, oder? Dass man so denkt, so okay,
hätte
das ist eigentlich...
Gedacht,
ne, also check, so. Da ist es schon jenseits von allem, was ich mir erträumt habe. Was ist denn jetzt dann sozusagen deine kühnste Vision?
Also Kalifornien war immer mein Traum. Es war immer mein Traum, mal in Kalifornien zu leben, wenn es für 1 Jahr ist, für 2 Jahre, weil für mich hat es so eine Anziehungskraft immer schon gehabt, das ganze Leben dort. Und
ich wäre jetzt nach Kalifornien gefahren, wenn kein Corona gewesen wäre.
Aber dafür hast du zu dem Babyhund.
Weißt du warum? Ich hätte Cornelia Funke interviewt.
Oh wow.
Ja, ich wäre nach Malibu gefahren und hätte Cornelia Funke besucht.
Girl.
Ja, und dann noch meine Freundin Amanda Palmer in New York. Also
das ist schon der Hammer, oder?
Ja, es wäre so toll gewesen. Aber jetzt haben wir einen Hund stattdessen. Insofern, es ruht viel
LA
auf
kommt
diesem
noch.
LA
kommt noch. Ja. Das wäre auf jeden Fall sowas, wo ich sage, das wäre ein Traum.
Ja, und beruflich, was würde das bedeuten dann?
Ich glaube gar nichts, weil tatsächlich habe ich jetzt auch schon ein bisschen im Team gefragt, es wäre eigentlich niemand abgeneigt, mitzukommen nach L.A. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Pendeln ist, dass man quasi sagt, man macht hier irgendwie eigentlich das ganze Business weiter und man macht in L.A. aber ein kleines Atelier. Weil ich stelle mir vor, dass die Welt in Hollywood genauso klein ist, wie sie bei uns in Deutschland oder in Berlin ist.
Wahrscheinlich.
Also man geht dort irgendwie auch ins Café aus und daneben sitzen alle Superstars und das Lauffeuer verbreitet sich und man kann schneller reagieren, als wenn man immer aus Berlin alles schickt und Ding, was customized ist. Man kann da wirklich schneller reagieren. Zacki, zacki, kommt jemand zum Maß nehmen und 3 Tage später ist es fertig. Das stelle ich mir so vor.
Ja.
Und auch da werde ich mir nicht zu viel Zeit lassen, weil am Ende muss man das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also irgendwann kleines Atelier in Kalifornien ist auf jeden Fall ein Traum.
Toll.
Aber der deutsche Markt ist mir eigentlich der wichtigste, immer noch. Mhm. Und österreichische.
Boah, wenn du da hingehst, dann komme ich dich besuchen, dann machen wir noch
bitte
eine Folge.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Schön. Ich bin schon total, ich werde wahrscheinlich immer, wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, was ich noch hätte fragen wollen. Aber ich wurde total beseelt.
Ich rede immer so viel, gell?
Nein, das
deswegen,
ist super. Das ist ja
kommt mal gar nicht dazu, mir was zu fragen, weil ich immer so labere.
Nein, aber das ist total toll, weil das ist ja ein bisschen auch gedacht wie eine Masterclass, weißt du? Also ich will ja wirklich was lernen über den Beruf. Und ich möchte eigentlich, dass die anderen nur zuhören, wie ich
zuhöre. Dass du deine Nähmaschine doch mal wieder auspackst hier.
Ja, genau.
Möchte ich ein Foto bekommen, was du jetzt gemacht hast am Wochenende mit deiner Nähmaschine, ohne sie zu verkaufen.
Ja, genau. Ich glaube, was ich gemacht haben werde, ist sie zu verkaufen. Nee, genau. Also es hat mich sehr gefreut. Es inspiriert mich sehr.
Dankeschön.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr. Danke.
Das war der Salon Holofernes mit Marina Hörmannseder. Ich hoffe, das war für euch so inspirierend wie für mich. Ihr könnt euch ihre spektakulären Sachen im Internet angucken. Wie schon gesagt, ich empfehle es sehr. Und die tragbareren Sachen findet ihr auf ihrer Homepage in ihrem Shop. Wenn ihr meine Arbeit weiter unterstützen wollt, dann findet ihr mich und alle meine Kunst weiterhin auf www.patreon.com/Judith Holofernes. Und da könnt ihr diesen Podcast und alles andere, was ich so mache, unterstützen mit verblüffend kleinen Summen oder auch schockierend großen Summen, wenn euch der Sinn danach steht. Ich bin meinen Patrons sehr verbunden und es macht sehr, sehr viel Spaß. Peace.